Ich lese aus Johannes, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 41 bis 59. Die jüdischen Zuhörer waren empört, dass Jesus gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er behaupten, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus gab ihnen zur Antwort: Seid nicht so empört. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Mein Vater, der mich beauftragt hat, muss ihn zu mir führen. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod auferwecken. Bei den Propheten steht ja, Gott selbst wird sie alle lehren. Wer den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das bedeutet nicht, dass hier ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, der hat den Vater gesehen. Amen, Amen, das sage ich euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Aber dies ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Das löste Streit unter den jüdischen Zuhörern aus und sie fragten: Wie kann dieser Mensch uns denn sein Leib zu essen geben? Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod erwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater, genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das unsere Vorfahren gegessen haben, sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Amen. Nehmt gern wieder Platz.
Mehr als ein Rabbi heißt unsere Predigt, jetzt hört ihr mich. Zumindest höre ich mich jetzt ziemlich laut. Mehr als ein Rabbi heißt unsere Predigtreihe. Sie bezieht sich auf das Johannesevangelium, das wir gerade zusammen lesen. Ein Rabbi ist ein geistlicher Lehrer, an dem man respektvoll begegnet. Er kennt die Heiligen Schriften, also diejenigen Bücher, die wir als Altes Testament bezeichnen, und legt sie aus. Vorletzte Woche haben wir gelesen und gehört, wie die ersten Jünger zu Jesus stoßen. Wie Jesus das macht, das war schon ausgesprochen unüblich. Aber dass ein Rabbi Jünger hatte, das war noch recht normal. Das würde an sich noch ganz gut zu einem zugegeben unorthodoxen Rabbi passen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Jesus auch Wunder tut. Das macht kein normaler Rabbi. Das hebt ihn nochmal deutlich heraus. Das gab es zu seiner Zeit wohl sonst eher nicht. Aber sowas war auch nicht völlig neu. Im Alten Testament wird an vielen Stellen berichtet, wie Gott recht normale Menschen auswählt, in seinen Dienst ruft und sie befähigt, Wunder zu tun. Einige Propheten haben das getan. Dann wäre mehr als ein Rabbi vielleicht ein Prophet, ein von Gott beauftragter Wundertäter, sowas in der Art. Im heutigen Text geht es aber noch weiter. Jesus ist nicht mehr nur mehr als ein Rabbi, er ist auch mehr als ein Prophet. Legen wir los. Johannes 6, 41 bis 59, Vers 41. Die jüdischen Zuhörer waren empört, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wo sind wir hier denn? Mittendrin in der Geschichte. Ich glaube, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig für alle, die es jetzt den Text davor nicht mitgebracht haben, nicht mehr im Kopf haben von gestern, die es noch nicht gelesen haben. Um da einsteigen zu können, müssen wir ein bisschen Johannes 6, was davor ist, nochmal kurz zusammenfassen. Also Menschen haben von den Wundern gehört, die Jesus vollbracht hat, und sie kommen zu ihm in großer Zahl. Dann kommt die Speisung der 5000 Männer und wir wissen nicht, wie viele Frauen und Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen. Ein Essenswunder, das steht Anfang Johannes. Dann zieht Jesus sich zurück, Die Jünger rudern über den dortigen See. Jesus läuft über das Wasser. Und die Leute haben mitbekommen, dass Jesus und die Jünger sich zwischenzeitlich getrennt hatten, dass am Abend nur ein Boot da war. Und sie fragen sich, wie Jesus rübergekommen ist und wann. Und dann sagt Jesus denen, dass sie ihn nur suchen, weil sie zu essen bekommen haben, in diesem Essenswunder davor. Und dann bezeichnet er sich als das Brot des Lebens. Und da sind wir gerade. Er bezeichnet sich als das Brot des Lebens und vom Himmel herabbekommen. Heute in dem Text spricht Jesus also zu einer Menschenmenge und die haben schon von Wundern gehört, deswegen sind sie überhaupt erst zu ihm gekommen. Und sie haben ja selbst eins erlebt, das mit dieser Essensvermehrung. Und eins ist passiert, wo sie kurz nicht hingeschaut haben, das mit dem über den See gehen. Und das sind Juden, die da sind, die Menschenmenge. Das heißt, die sind in dieser hebräischen Bibel, also in dem, was wir Altes Testament nennen, einigermaßen bewandert. So, jetzt nochmal von vorn. 41. Die jüdischen Zuhörer waren empört, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Warum sie sich empören, wird im Folgevers noch ein bisschen klarer. In Vers 42 steht, sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er behaupten, ich bin vom Himmel herabgekommen? Ehrlich, die Empörung kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Wenn sich jemand als vom Himmel herabgekommen bezeichnet, also als überirdisch, übernatürlich, göttlich, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das erstens stimmt, dann ist Ehrfurcht angesagt, okay. Oder es stimmt nicht. Aber wenn das nicht stimmt, dann ist er ein Aufschneider, Betrüger, Irrer, was auch immer, such dir was aus. Dann wäre Empörung angemessen, weil dann hat er ja auch automatisch Gott beleidigt. Und wie erkenne ich, ob das plausibel ist, dass er vom Himmel herabgekommen ist? Naja, wenn ich seine Eltern kenne und das sind ganz normale irdische Menschen, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig, oder? Also ich kann das menschlich nachvollziehen. Aber sie haben ja vorher zumindest schon mal ein Zeichen gesehen. Also ein Wunder, dass die Übernatürlichkeit Jesu zeigt. Das zieht sich heute als der wichtige Punkt, der erste wichtige Punkt durch. Jesus beansprucht, göttlicher Natur zu sein. Jesus beansprucht, göttlicher Natur zu sein. Und dazu müssen wir uns jeder Einzelne entscheiden. Glaube ich Jesus, dass er ist, was er sagt, oder glaube ich ihm nicht? Vers 43. Jesus gab ihm zur Antwort, seid nicht so empört. Hier steht gar nicht, dass die Menschen Jesus direkt darauf ansprechen, auf diese Empörung. Also wissen wir nicht, ob er hier ganz normal direkt reagiert oder ob das irgendwie so hört oder ob das übernatürlich mitbekommt. Wie auch immer. Er geht auf die Empörung ein, aber nicht inhaltlich. Er diskutiert nicht über seine Abstammung. Er erklärt nicht, wie er irdisch persönlich bekannte Eltern haben kann und gleichzeitig vom Himmel herabgekommen ist. Stattdessen kommt nur eine Ansage, seid nicht empört. Er beansprucht auf eine gewisse Weise Autorität. Die Kritik scheint für ihn nur eine Ablenkung zu sein. Er hat einen ganz anderen Punkt. Sein Anspruch, göttliche Natur zu sein, ist zwar da, aber das ist noch nicht mal sein wesentlicher Punkt. Vers 44. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Mein Vater, der mich beauftragt hat, muss ihn zu mir führen. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod auferwecken. Als nächstes setzt er noch einen drauf. Er geht eine Ebene höher als den Inhalt ihrer Empörung und erklärt, warum sie an ihm zweifeln. Nicht, weil er nicht vertrauenswürdig ist, weil das ist er, sondern weil sie nicht von Gott zu ihm geführt sind. Und das für ihn das Wichtige. Der konkrete Punkt, an dem sie ihre Zweifel, ihre Empörung festmachen, ist für ihn anscheinend sekundär. Und er macht mal nebenbei einen soliden theologischen Spannungsbogen auf. Können wir uns frei entscheiden? Oder ist es eh alles Gottes Sache und ich habe irgendwie Glück, wenn ich mich für Jesus entscheide? Also dies, wie viel ist freier Wille und wie viel ist Gottes souveränes Handeln, kann man eifrig drüber streiten. Ich bin ja kein Theologe und habe das nicht durchblickt. Das Schöne ist, ich brauche das gar nicht zu verstehen. Ich kann trotz der Begrenztheit meines Verstehens sinnvoll handeln. Also geistlich sinnvoll. Gut, besonders für uns heutzutage ist das ja erstmal eine harte Demutsübung. Also irgendwas, Dinge zu tun, deren Hintergrund man nicht voll verstanden hat. Aber Demut ist ja manchmal eine gute Idee. Das ist der zweite wichtige Punkt heute. Ich kann sinnvoll handeln, ohne alles vollständig zu verstehen. Ich kann sinnvoll handeln, ohne alles vollständig zu verstehen. Also was kann ich denn Sinnvolles tun? Naja, fangen wir erstmal bei mir an. Ich weiß also nicht, ob Gott mich gerade zu Jesus zieht, aber ich kann, ohne das zu wissen, einfach mal so handeln, als würde Gott zu mich führen. Als wäre er schon dabei, mich zu ziehen. Ich meine, du hörst hier gerade eine Predigt an in einer christlichen Gemeinde. Das kannst du schon als Indiz werten, finde ich. Und wenn du dann eine Entscheidung für Jesus triffst, dann war die Annahme zu Beginn ja richtig. Und das wäre dann doch ganz prima. Und die Diskussion, wie viel davon Gottes Ziehen führen war und wie viel davon deine willentliche Entscheidung, kannst du fröhlich schlauen Theologen überlassen. Zweiter Fall, wenn es um Menschen geht, die dir am Herzen liegen, also Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kollegen oder einfach Menschen, die dir ohne besondere Gründe auf dem Herzen liegen, Hashtag Heiliger Geist, dann weißt du ja in dem Moment nicht, ob Gott sie gerade schon zu Jesus zieht oder zu Jesus führt. Aber du kannst Gott schlicht in den Ohren liegen, also für diese Menschen beten, gern ohne Unterlass, dass er sie doch ziehen soll. Es gibt in der Bibel haufenweise Beispiele, wo Gott sich von Menschen hat beeinflussen lassen. Sowohl von seinen Leuten, als auch von Leuten, die gerade erst von ihren üblen Taten umgekehrt sind, wie die Menschen in Ninive. Das kannst du in Jona nachlesen. Also noch ein Punkt. Gott lässt sich beeinflussen. Gottes Gedanke und Wege zu verstehen mag kompliziert sein. Und mein Verstand übersteigen, vielleicht sogar deinen. Aber gute und sinnvolle Dinge zu tun, ist in vielen Fällen unkompliziert. Häufig nicht leicht, vielleicht kostet es auch Überwindung, aber eben oft unkompliziert. Okay, machen wir im Text weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Vers 45. Bei den Propheten steht ja, Gott selbst wird sie alle lehren. Wer den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Jesus steht da nicht irgendwie in die Landschaft geworfen, er ist nicht einfach nur da und macht Ansagen, sondern er steht in der Tradition der Schrift. Das, was Christen heute Altes Testament nennen, das ist für Juden wesentliches Glaubensdokument. Jesus ist Jude und steht mitten in diesen Linien, die dort vorgezeichnet sind. Er erfüllt Prophetien, er erläutert Gottes Willen, er beruft sich immer wieder auf das, was von Gott schon bekannt ist und von Gottes Leuten aufgeschrieben ist. Vers 46, das bedeutet nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, der hat den Vater gesehen. Jetzt sind wir wieder voll bei dem Anspruch Jesu. Er hat eben noch gesagt, seid nicht empört, aber er untermauert weiter diesen Anspruch, über den sich die Leute ja gerade empören. Und das zieht sich hier die ganze Zeit durch. Er ist der von Gott Gesandte, der über allen anderen steht, er ist besonders. Und das ist ein interessanter Punkt. Es gibt verschiedene recht übliche Sichtweisen auf Jesus und ich würde mal so grob drei Kategorien aufmachen. Erstens, er ist ein Gotteslästerer, das sehen wir hier. Die Menschen, die sich hier empören, sind wahrscheinlich durchaus fromm, im Sinne von an Gott und seinen Ordnungen interessiert. Ein normaler Mensch, der diesen göttlichen Anspruch erhebt, ist in ihren Augen schlicht ein Gotteslästerer. Oder Betrüger oder Irrer, irgendwas total Inakzeptables halt. Aber das ist erstmal eine in sich logisch schlüssige Sichtweise. Zweitens, zweite Möglichkeit. Jesus ist Gottes Sohn. Und nicht einfach Gottes Kind wie jeder Christ, sondern Erstgeborener, eins mit dem Vater, Erbe. Schlicht das, was er über sich selbst sagt, das ist auch eine in sich schlüssige Position. Ob ich eins oder zwei glaube, ist schlicht eine Frage des Glaubens. So, und drittens kommt hier im Text nicht vor. Aber in Gesprächen mit Menschen, gerade auch außerhalb von Gemeinde, habe ich schon mal so Vibes wahrgenommen, dass hier irgendwas dazwischen ist. Das Ganze mit Gott gleich und übernatürlich will man nicht so glauben, aber so latent positiv darf er schon sein. Ein guter Typ mit guten Gedanken, ein guter Rabbi, wirklich bemerkenswert. Aber doch nicht Gott. Vielleicht sind die Juden, die sich hier so aufregen, auch mit dieser Erwartung zu Jesus gekommen, dass er einfach ein hörenswerter Rabbi ist. Aber diese Vorstellung ist halt nicht in Einklang zu bringen mit dem Anspruch, den Jesus hier selbst formuliert. Ein guter Lehrer, von dem ich was über Gott hören möchte, tut nicht so, als wäre er direkt aus dem Himmel herausgekommen. Er überhöht sich nicht selbst. Als hätte er Gott als einziger selbst von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er würde sich selbst nicht so maßlos überhöhen. Nur wenn Jesus wirklich Gottes Sohn, Messias ist, sind sein Wort hier in Ordnung. Dann sind sie eine nüchterne Beschreibung der Sachlage. Dann wäre sein etwas um die Ecke formuliertes, nur ich habe direkt Gott gesehen, so ähnlich wie wenn ich sagen würde, ich bin in Aschendorf geboren. Einfach eine Sachlagenbeschreibung. Ansonsten ist es aber anmaßend und ehrlich gesagt dann auch gotteslästerlich. Also ich finde, es gibt zwei schlüssige Positionen, die man vernünftig mit den Worten Jesu zusammenbringen kann. Entweder er ist Gottes Sohn oder er ist ein Scharlatan. Und alles andere passt einfach gar nicht zu dem, was er sagt. Vers 47. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Okay, jetzt wird's wichtig. Das einfache Amen ist schon Betonung und hier haben wir es gleich doppelt. Erstmal, was ist Glauben? In unserem Sprachgebrauch nutzen wir das so oft im Sinne von etwas für Wahrheiten. Sowas wie so eine abgeschwächte Form von Wissen. Sowas, ich weiß nicht sicher, ob die Busse heute fahren, aber ich glaube, das ist so. Ist ja eine Oldenburger Position in den letzten Wochen. Aber der Begriff Glauben im biblischen Kontext ist stärker. Es geht um Vertrauen. Schon nicht wissen, aber so überzeugt sein, dass man darauf baut. In Hebräer 11 steht, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Im Alten Testament wird auch schon immer wieder hervorgehoben, dass Gott will, dass wir auf ihn vertrauen, ihm glauben. Auch und gerade, wenn wir gerade nicht sehen oder wissenschaftlich beweisen können. Und dann ewiges Leben. Aber nicht so im Highlander-Stil. Also nicht im Sinne von, ich werde in dieser Welt mit all ihrem Schmerz, mit all ihrem Leid einfach immer älter, sondern vor allen Dingen in Beziehung zu Gott, in der Nähe Gottes. Im Psalm 84 steht, ein Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als 1000, die ich selbst erwählt habe. Ein ewiges Leben in der Nähe Gottes ist etwas so unfassbar viel Besseres als ein gutes Leben hier auf Erden. Das wird paradiesisch. Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Aber dies ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Jesus möchte hier auf irgendeine Weise Grundnahrungsmittel für die Menschen sein, die zu ihm gehören. Er möchte in uns rein, dass wir ihn in uns aufnehmen und dass wir satt werden, dass wir die Energie bekommen, die wir brauchen. Ich denke, er möchte einen Hunger stillen, der mit nichts Irdischem zu stillen ist. Wenn wir an normale Ernährung denken, dann kann ich Gutes oder Schlechtes essen und Gutes hilft meinem Körper, fit zu werden, leistungsfähig. Man fühlt sich vitaler, als wenn man dauerhaft nur schlechtes Zeug ist. Was ich esse, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie es mir geht. Ich muss Nährstoffe aufnehmen, die mein Körper in sich selbst aufbauen kann. Mein Essen verändert mich. Und da möchte Jesus rein. Und er stellt hier einen Bezug zum Manna her. Das hat das Volk Israel in der Wüste versorgt. Das musste aber jeden Tag neu gesammelt werden. Vorräte sind schon am nächsten Tag verdorben. Gottes Volk war also in einer starken Abhängigkeit, jeden Tag neu von Gott versorgt zu werden. Und darauf spielt er hier wo an. Er will von uns nicht einmalig auf Vorrat aufgenommen werden, sondern jeden Tag neu. Und er ist noch umfassender. Eine Nahrung, die zum ewigen Leben führt, muss woanders sein als irdische Nahrung. Und offenbar brauchen wir genau das. Ich sehe da eine Analogie zum Opfern. Nach dem Gesetz mussten immer wieder möglichst makellose Tiere geopfert werden, immer wieder neu, jeden Tag. Und mit dem Opfer Jesu am Kreuz ist es mit ein für alle Mal ein abschließendes, umfassendes Opfer geschehen, das für immer ausreicht. Was im alten Bund angelegt, aber irgendwie unvollkommen ist, immer mit dem Warten auf den Messias, vervollkommnet Jesus. Er erfüllt die Verheißung, er vollendet es. Und er will in uns rein. Er will anscheinend nicht als Rabbi-Lehrer draußen stehen und wir schauen ihn an und das war's. Er will in jede Zelle von uns rein. Er will uns versorgen und er will ein Teil von uns sein. Vers 51. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Leib und Blut des Menschensohns sind das Brot des Lebens. Das ist voll der prophetische Blick nach vorn. Da Jesus Gottes Sohn ist, ich wähle offensichtlich Option 2, also ich persönlich, weiß er, was kommt. Er blickt hier voraus auf Abendmahl und Kreuzigung. Sein Tod am Kreuz ist kein Unfall, nicht einfach passiert, sondern er entscheidet sich dazu, das mit sich machen zu lassen. Und hier steht das schon fest. Er entscheidet sich nicht erstmals im Garten Gethsemane dazu, sondern er hat das schon entschieden. Im Garten Gethsemane, lass diesen Kelch vorübergehen und dann deine Wille geschehe, bestätigt er nochmal eine Entscheidung, die er eigentlich vorher schon getroffen hat. Wenn das Lebensbrot sein Leib und Blut ist und er als Lebensbrot vom Himmel herabgekommen ist, dann heißt das doch, dass er schon entschieden hat, für uns zu sterben, bevor er aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist. Also muss doch in diesem Entschluss, auf die Erde zu kommen, schon der Tod für die Menschen enthalten gewesen sein. Für die Zuhörer ist es rätselhaft. Vers 52. Das löste Streit unter den jüdischen Zuhörern aus und sie fragten, wie kann dieser Mensch uns denn seinen Leib zu essen geben? Ich weiß nicht, haben die Juden hier an Kannibalismus gedacht oder das aus guten Gründen ausgeschlossen und dann gerätselt, wie das gehen soll? Vers 53. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Die Wie-Frage, wie soll das gehen, die hier im Raum steht, übergeht er wieder. Genau wie oben in Bezug auf seine Eltern. Die konkrete Frage, wie das denn sein kann, ist für ihn offensichtlich nicht so wichtig. Mich erinnert das an die Stelle in Markus 10, 25, wie Jesus sagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel. Und als die Jünger besorgt fragen, wer denn dann überhaupt gerettet wird, sagt er, für den Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Das heißt, Wie ist nachrangig. So ähnlich stelle ich mir das hier vor. Die Menschen grübeln wie und für Jesus ist einfach klar, naja, nach menschlichen Maßstäben geht es natürlich nicht, aber Gott kann das. Hier kommt zu dem Anspruch göttlichen Ursprungs zu sein noch eine zweite und ich nenne es mal Anmaßung hinzu. Er ist der einzige Weg. Er sagt ja, wenn ihr mich nicht aufnehmt, habt ihr das Leben nicht. Es geht nur durch ihn. Er hat einen Exklusivitätsanspruch. Er hat den interreligiösen Dialog hier nicht vereinfacht. Er setzt sich absolut. Für Leute, die beanspruchen, einen anderen Weg zu Gott zu haben, ist er kein einfacher Gesprächspartner, beziehungsweise vielleicht ist er für diese auch einfach gar kein Gesprächspartner. Er setzt sich selbst absolut und unterstreicht das in Ketten von Aussagen immer wieder. Das ist kein Ausrutscher. Das ist nicht nur eine leider etwas missverständliche Aussage. Er reitet da voll drauf rum und hört immer noch nicht auf damit. Vers 54 und so weiter. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod erwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Für die Zuhörer in dem Moment bleibt das hier weiter unverständlich. Das Bluttrinken ist ja noch schlimmer als Leibessen. Im Gesetz steht, also Alten Testament, dass selbst von Reintieren, die Juden essen dürfen, das Blut nicht verzehrt werden darf. Wir haben es jetzt vom Verständnis her ein bisschen einfacher. Wir können hier an die Worte von Jesus beim Abendmahl denken. Dort gibt er seinen Jüngern Brot, fordert sie auf zu essen und sagt, das Brot sein Leib ist. Und er gibt ihnen Wein zu trinken mit den Worten, dies ist mein Blut. Dort verknüpft er das Essen und Trinken mit Vergebung der Sünden und mit dem Bund, den Gott mit den Menschen schließen möchte. Hier spricht er von ewigem Leben und Verbundenheit mit ihm. Ich denke, das gehört zusammen. Jesus in uns aufnehmen, Sünden vergeben zu bekommen, ewiges Leben zu bekommen, mit Jesus verbunden sein, in den neuen Bund Gottes aufgenommen zu werden. Jesus und Gott dem Vater ist Verbundenheit, Beziehung, offenbar sehr wichtig. So wichtig, dass Jesus sein Leben dafür opfert. An uns ist es, diese Verbundenheit aktiv zu suchen, Jesus in uns aufzunehmen, unter anderem im Abendmahl. Am Anfang des Römerbriefs verbindet Paulus dies, Jesus wohnt in uns, mit der Geist Gottes wohnt mit uns. Jesus selbst sagt ja auch, dass er den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter sendet. Wir haben also dieses Jesus aufnehmen im Abendmahl, aber auch, dass wir mit dem Heiligen Geist, dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Und der Heilige Geist wiederum bezeugt ja wieder lediglich Jesus und den Vater und ermöglicht innige Verbundenheit. Da kommt dann das Bild von Martin vor 2 Wochen an Grenzen mit dem Karabiner. Das ist ja so außen dran, ne? Aber Jesus will ja rein in uns. Er will eine Verbundenheit, die aus dem Innen herauskommt. Und er fordert uns auf, aktiv zu werden. Hier ist kein mach einfach nix, ich komme dann schon, sondern iss und trink. Also, aktiv das Abendmahl feiern, den Heiligen Geist suchen, erbitten, einladen. Und deinen persönlichen Zugang zu Gott nutzen. Wir sind da ja alle unterschiedlich, wie wir tief drin diese Verbundenheit wahrnehmen und erleben. Einige erleben das beim Lesen in der Bibel, andere beim Lobpreis, andere in der Kontemplation oder in der Natur. Und das ist keine vollständige Aufzählung. Nico hat da vor einiger Zeit drüber gepredigt. Könnt ihr euch auf der Homepage nochmal die Aufzeichnung runterladen. Tief in dir drin möchte Jesus präsent sein. Und der Heilige Geist macht das als sein Stellvertreter, bis Jesus wiederkommt. Und er will ganz tief drin sein. Vers 57. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater. Genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das unsere Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird das ewige Leben haben. Er steht in der Tradition der Schrift. Aber er ist eben nicht nur drin in der Tradition, sondern darüber hinaus. Er führt das fort bis zum eigentlichen Ziel. Ewiges, gutes Leben in der Gegenwart Gottes. Und dann Vers 59. Das sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Sorry, aber das zum Schluss. Er ist nicht draußen auf einem Feld mit nur Leuten, die wegen ihm gekommen sind, von denen er weiß, dass sie irgendwie wohlwollend sind. Er ist da, wo das Establishment sitzt, die ihm nicht wohlwollend gegenüberstehen. Das ist ein Auswärtsspiel. Er geht dahin, wo es weh tut. Er verstört viele, aber um die, die ihn annehmen, eng an sich und damit an den Vater heranzuholen. Jesus ist gleichzeitig Beziehungsmensch und radikal polarisierend. Ich vermute, er polarisiert, damit sich nicht Menschen in Sicherheit wiegen und denken, es sei alles klar zwischen ihnen und Gott, wenn das nicht so ist. Er stößt lieber Menschen vor den Kopf, als sie mit flauschigem Gefühl in die Irre gehen zu lassen. Ich fasse zusammen. Was ist mir von dem Text wichtig? Das Erste ist, Jesus beansprucht, mehr zu sein als ein normaler Mensch, vom Himmel herabgekommen. Das kannst du glauben oder nicht. Einfach nur ein guter Rabbi zu sein, aber nicht von Gott. Die Tür macht er zu. Ich muss nicht alles verstehen, um sinnvoll zu handeln. Und es geht ihm um Verbundenheit. Er will nichts Oberflächliches, er will in uns rein. Was kannst du damit anfangen? Na, als Erstes, triff eine Entscheidung. Glaub ihm oder glaub ihm nicht. Dazwischen lässt er eh keinen Raum. Wenn du für Jesus entschieden bist, such die Verbundenheit, die er will. Feier das Abendmahl, besonders mit anderen Christen. Suche, erbitte den Heiligen Geist, lade ihn ein. Nimm dir Zeit, Muße ungestört sein. Nutze deinen persönlichen Zugang zu Gott. Und drittens, wenn du die Verbundenheit hast, auch wenn sich die noch klein anfühlt, wie ein Senfkorn, dann bete, dass Gott die Menschen zu Jesus führt, die dir am Herzen liegen.